Morgen, liebe Geschwister. Schön, euch alle zu sehen in diesem Weihnachtsrummel. Hat jetzt diese Woche einen ersten Höhepunkt erreicht. Nächste Woche geht das bestimmt nochmal weiter. Meine Tochter Charlotte, die macht eine Buchhändlerlehre bei Thalia. Die hinkt jetzt immer auf dem Zahnfleisch. Ich würde uns allen wünschen, dass wir dann zur Ruhe kommen. Ich genieße das sehr, jetzt den Weihnachtsbaum zu haben. Hat direkt schon eine beruhigende Wirkung. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. In den Predigten zum dritten Advent, da geht es häufig um unseren Umgang mit der Botschaft, die wir empfangen haben. Wir werden gesehen als die Haushalter über die Geheimnisse Gottes. Das Neue Testament sieht uns auch bisweilen als Hoffende und als die, die schlafen und das Kommen des Herrn verpassen. Da gibt es die Geschichte von den Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Und wir sollen aufwachen, nüchtern sein. Am heutigen dritten Sonntag im Advent steht der Vorläufer des Herrn, Johannes der Täufer, im Vordergrund. Der alte Name des dritten Adventssonntags lautet Gaudete, was sich von dem ursprünglichen Gaudete in Domino Semper, freut euch in dem Herrn alle Zeit, ableitet. Johannes der Täufer, das sind ganz bekannte Geschichten und Johannes, das wissen wir, der ruft zur Buße. Aber er weist auch hin auf das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das ist ja auch im Liederprogramm schon angekündigt worden. Und wir bekennen unsere Schuld in dem Vertrauen darauf, dass wir in Christus die Erlösung haben. Ich lese Matthäus 11, die Verse 2 bis 10. Da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was wolltet ihr sehen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was wolltet ihr sehen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Menschen in weichen Kleidern? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was wolltet ihr sehen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Können wir einmal Bild 1 haben? Johannes der Täufer, das ist ja die ganz bekannte Geschichte, ja, eine skurrile Erscheinung. Er ist schon vor seiner Geburt, also der Johannes, vor seiner Geburt vom Engel Gabriel als ein von Wein und berauschenden Mitteln abstinenter Mann angekündigt worden. Eine Spaßbremse also. So, das ist nicht fair. Wir wissen nicht, ob er humorvoll war oder nicht. So, und die Weinaskese, die gilt für Propheten als charakteristisch. Johannes stammt aus priesterlichem Geschlecht. Er ist Sohn des Priesters Zacharias aus der Priesterklasse Abia. Und er ist der Sohn der Elisabeth aus dem Geschlecht Aarons. Ja, klein, aber fein. Er lebt in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er den Auftrag erhält, in Israel aufzutreten. Johannes führt ein betont asketisches Leben, ernährt sich von Heuschrecken und wildem Honig. Er predigt im Stil der alten Propheten und tauft. Johannes ruft zur Umkehr auf. Er kündigt das Kommen des Gottesreiches und eines Stärkeren zum endzeitlichen Gericht an. Damit gilt er im Christentum als Wegbereiter der unmittelbar bevorstehenden Ankunft des Messias und wird mit Elia in Verbindung gebracht. Die Anhängerschaft des Johannes war zahlreich und auch Jesus lässt sich von ihm taufen. Jesus und Johannes sind Vettern. Johannes und Jesus gehören mit ihrer Gerichtsbotschaft zur prophetischen Tradition Israels und stehen doch im Gegensatz zu vielen jüdischen Gruppen ihrer Zeit, die keine Taufe, sondern nur die Waschung kannten. So, dieses Bild hier ist zweiteilig, ja ganz klassisch. Im Hintergrund sehen wir die Vorgeschichte. Ganz links steht Johannes, der Täufer. Er zeigt auf Jesus, der kommt von ganz hinten an. Und hier im Vordergrund wird die Geschichte dann weiter gesponnen. Hier im Bild die Taufe Jesu. Die jüdischen Soldaten im Dienste des Herodes fragen den Johannes, was sollen wir tun? Das ist übrigens eine Bibelstelle, die war mir sehr wichtig in der Zeit, als ich den überlegt habe, ob ich den Wehrdienst verweigern soll oder nicht. Das war eine ganz wichtige Stelle für mich. Johannes der Täufer sagt nicht etwa, ihr, du darfst kein Soldat sein und du darfst nicht töten, ja, sondern er antwortet, tut niemandem Gewalt an, erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. So, das war den Soldaten des Herodes, war das auch ziemlich wichtig und viele von ihnen wurden dann Anhänger des Johannes. Und an dem Punkt wird es dann politisch. Nach Josephus, einer außerbiblischen Quelle, war das der Grund für die Inhaftierung des Johannes. Herodes fürchtete, nach Josephus, das Ansehen des Mannes, dessen Rat allgemein befolgt zu werden schien, möchte das Volk zum Aufruhr treiben. Das schreibt Josephus in der Geschichte des jüdischen Volkes. Und das ergibt auch Sinn. Ja? Ein Teil der Anhängerschaft des Johannes schloss sich nach dessen Tod dem Jesus von Nazareth an. Und in der späteren Geschichte findet man die Johannesjünger unter dem Namen Mandäer wieder. Die gibt es tatsächlich noch bis heute. Auch vor den Allerreichsten und Mächtigsten schreckte Johannes der Täufer nicht zurück. Johannes hatte es gewagt, König Herodes Antipas, den Sohn von Herodes dem Großen, dem Kindermörder, wegen eines ehebrecherischen Verhältnisses zu kritisieren. Herodes Antipas hatte einen ebenso schlechten Charakter wie sein Vater. Als er einmal seinen Bruder Philippus besucht hat, da hat er sich in dessen Frau verliebt und sie ihm kurzerhand ausgespannt. Herodes hat die Herodias geheiratet und seine erste Frau verstoßen. Doppelter Ehebruch also. Der Name Antipas ist Programm, der heißt übersetzt gegen alles. Und Herodes besaß die Macht, unliebsame Kritiker verschwinden zu lassen. Er braucht sich nicht ins Gewissen reden zu lassen, nicht von einem so dahergelaufenen Propheten. Und Herodes kann es auch nicht gestatten, dass er vor dem Volk unmöglich gemacht wird durch den Johannes. Also ab mit ihm ins Gefängnis. Und als Johannes im Kerker sitzt, da überkommen ihn Zweifel, ob Jesus wirklich der Messias ist. Und das ist für uns jetzt tröstlich, dass die Bibel die Diener Gottes nicht idealisiert. Sie zeigt uns einen Johannes, der nicht mehr von der großen Gewissheit erfüllt war, in der er einst aufgetreten war, sondern die Bibel zeigt uns einen Johannes, der an der Person Jesu zweifelt. Zweifel. Nach Duden ein Zustand der Unentschiedenheit. Bedenken. Schwankende Ungewissheit, ob jemandem oder jemandes Äußerung tatsächlich zu glauben ist. Zweifel, ob ein Vorgehen oder eine Handlung richtig oder gut ist, ob etwas gelingen kann. Ungewissheit, kann das denn wirklich wahr sein? Zweifel ist eine zutiefst menschliche Regung. Wenn wir die Frage Johannes des Täufers verstehen wollen, dann müssen wir mehrere Aspekte zusammensehen. Das erste Aspekt betrifft den Glauben des Johannes. Johannes hatte im Gefängnis ziemlich viel Zeit zum Nachdenken. Er erinnert sich an Jesus, den er getauft hat, und an die Ereignisse, die die Taufe begleiteten. Johannes hatte gesehen, dass der Heilige Geist auf Jesus herabkam wie eine Taube, und er hatte die Stimme gehört, die vom Himmel kam. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Johannes wies die Menschen auf Jesus hin mit den Worten: Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Das alles wird uns von Johannes dem Täufer berichtet, und dem stand das damals klar vor Augen. Doch diese Klarheit ist jetzt auf einmal weg. Nicht überraschend. Johannes im Gefängnis weiß, dass Folter und Tod drohen. Er weiß, dass er wahrscheinlich nie wieder frei sein wird. Und deswegen schließt er mit seinem Leben ab. Johannes sieht dem Tod entgegen. Er fragt sich, ob das, was er getan hat, in irgendeiner Weise zu einem Ziel führt. Hat das hier alles einen Sinn? Der zweite Aspekt betrifft den Inhalt seiner Verkündigung. Johannes hatte verkündigt, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen wäre und dass der Messias zum Gericht erscheinen würde. Seine Botschaft lautete: Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. So Johannes der Täufer, das hatte der verkündigt. Aber davon ist nichts zu hören. Jesus zieht durch die Lande, er predigt und heilt, aber vom Gericht, von der Axt, die den Bäumen an die Wurzel gelegt ist, und von unauslöschlichem Feuer, nichts, keine Spur. Und das führt den Johannes zu der Frage, ob Jesus nicht doch vielleicht nur einer seinesgleichen ist. Und ob der Mächtigere, ob der nicht vielleicht erst noch kommt. Der Messias, der mit aller Gottlosigkeit aufräumt. Der dritte Aspekt, der im Hintergrund der Frage des Johannes steht, war wohl ein ganz persönlicher. Vor nicht allzu langer Zeit hatte Johannes eine Massenbewegung im Volk verursacht. Wir lesen davon bei Matthäus. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Es ist vorbei. Jetzt sitzt Johannes im Knast. Er wird daran gehindert, sein Amt als Prediger auszuüben. Er kann seiner Berufung nicht mehr nachkommen. Vielleicht hat er gedacht, was ist denn jetzt mit dem Auftrag Gottes? Was für einen Nutzen habe ich für das Reich Gottes, wenn ich es nicht verkündigen kann? Gibt es denn keine Hoffnung, wieder freizukommen? Diese Fragen bleiben unbeantwortet. Und diese Fragen überfallen den Johannes im Gefängnis. Die großen Taten Jesu und dessen Predigt, die konnte er ja nicht sehen und hören, und persönlich konsultieren konnte er den Jesus auch nicht. Der Kontakt des Johannes mit der Außenwelt fand also nur statt über seine Schüler, die ihn hin und an mal besuchen. Und seine Schüler berichten von der Begegnung. Und trotzdem, oder vielleicht sollten wir sagen, vielleicht deshalb, überkommen den Johannes Zweifel. Es zeigt sich, dass der Glaube des Johannes nicht eine ein für alle Mal feststehende Gegebenheit war, sondern dass dieser Glaube ein angefochtener Glaube war. Genauso wie bei allen Menschen, also auch genauso wie bei uns. Der Glaube steht halt immer in der Spannung zwischen dem, was man sieht, und dem, was man nicht sieht. Der Glaube muss sich gerade darin erweisen, dass er auf das Unsichtbare schaut und hofft, dass es wahr ist, obwohl er es dinglich nicht vor uns steht. Das ist allemal in einer Situation wie der, in der Johannes sich befand, problematisch. Als Johannes da saß, einsam und zur Untätigkeit verurteilt, da zog nun also sein Leben an ihm vorbei, wie in einem Film. Er begann zu grübeln: Habe ich mich geirrt? Ist Jesus vielleicht doch nicht der versprochene Erlöser? Sollte Jesus nicht Frieden und Gerechtigkeit bringen? Und wenn Jesus der Erlöser ist, warum holt er mich nicht aus dem Gefängnis heraus? Die Tatsache, dass Johannes seine Schüler zu Jesus schickt, zeigt, dass er ihm immer noch vertraut. Jesus war ja sein Freund und sein Verwandter. Seinen Jüngern öffnete Johannes das Herz und redete mit ihnen auch über seine Zweifel. Und das Gespräch mündet in der Bitte: Fragt Jesus auf den Kopf zu, ob er der versprochene Erlöser ist. Ich muss es wissen. Fragt Jesus, ob Gottes Heilszeit mit ihm angebrochen ist oder ob wir auf jemand anders warten sollen. Man könnte auch sagen, Johannes wendet sich mit seinen Zweifeln an die richtige Adresse. Jesus sollte ihm erklären, was seine Jesu Aufgabe sei. Das hat Vorbildcharakter auch für uns. Und getreulich führen die Jünger des Johannes den Auftrag ihres Meisters aus. Sie gehen zu Jesus und fragen ihn öffentlich vor seinen Jüngern und der versammelten Volksmenge: Bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? So direkt war Jesus vorher noch nie gefragt worden. Alle halten den Atem an, was er jetzt wohl erwidern würde. Sonst hätte Jesus einfach sagen können: Ja, ich bin's, fertig. Aber wie so oft antwortet Jesus auf diese Frage ganz anders, als wir, als die Jünger es erwartet haben. Er sagt nämlich weder Ja noch Nein. Stattdessen erinnert er alle an ein Wort, das der Prophet Jesaja 750 Jahre zuvor geredet hatte. Er antwortet den Jüngern des Täufers, sagt dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Mit solchen Worten hatte Jesaja seinerzeit das kommende Gottesreich des Messias vorausgesagt. Jesus antwortet dem Johannes also mit einem Bibelwort. Das fand ich, als ich in dem Alter von Johannes war, immer total unbefriedigend. Vertraue auf Gottes Wort. Ich will es aber doch jetzt wissen. Kann Jesus nichts machen? Ich hätte wirklich gerne eine Stimme vom Himmel gehabt, die sagt: Hallo, ich bin's, Jesus. Stattdessen kriege ich immer die Antwort: Lies die Bibel. Mit einem Bibelwort weist Jesus die Schüler des Johannes hin auf Fakten, auf seine Worte und Taten. Johannes kannte das Alte Testament genau. Er hat die Prophezeiung Jesajas sofort erkannt. Jesaja 35,5, da steht das: Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Das steht in Jesaja. Noch weitere ähnlich lautende Weissagungen des Alten Testaments weisen auf die Werke des kommenden Messias hin. Johannes dürfte sie klar vor Augen gehabt haben. Johannes könnte nun das, was er von Jesus hörte, mit den alttestamentlichen Weissagungen zusammenbringen und erkennen: Jesus ist wirklich der Messias. Zeichen und Wunder weisen ihn als den Erlöser aus. Die Tatsache, dass Jesus auf seine messianischen Taten weist, hat auch für uns große Bedeutung. Zeichen und Wunder geschahen ja auch für uns. Und deshalb werden sie in den Evangelien berichtet. Immer wieder schwierig: Die Offenbarung Jesu ist 2000 Jahre her. Es liegt nun mal in der Natur der Sache, dass man geschichtliche Ereignisse nicht reproduzieren kann. Jesus kann eben nicht ständig kommen und sein Zeichen- und Wunderprogramm abspulen, etwa nach dem Motto: Alle Jahre wieder. Wir hier heute waren eben nicht dabei. Wir müssen den Augenzeugen, also den biblischen Berichten, glauben oder eben nicht. Die neuere Theologie hat ja mit Geschichte und mit Wundern allergrößte Probleme. Ja, sie macht die Wunder zu Metaphern, zu Bildern für eine geistige Wahrheit ohne einen gegenständlichen Bezug. Die moderne Theologie hat oft Zweifel, das darf sie auch. Die hat Johannes ja auch. Die moderne Theologie sollte dann aber nicht so besserwisserisch sein. Jesus weist in seiner Antwort auf den Zweifel gerade auf das Faktische hin. Jesus macht deutlich, dass auch wir, die wir wie Johannes die Zeichen und Wunder nicht sehen können, anhand der Augenzeugenberichte von damals Jesus recht erkennen können. So wie Jesus die Schüler des Täufers darauf hinweist, was sie sehen und hören konnten, so vergewissert uns der Apostel Johannes: Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch. Gott will, dass wir Jesus anhand seines geschichtlichen Auftretens erkennen. Wir sollen den Augenzeugenberichten vertrauen. Wir erkennen Jesus nicht anhand unserer religiösen Erlebnisse oder anhand von Erfahrungen, die wir machen. Das kommt vielleicht später dazu. Wir sollen vielmehr in die Heilige Schrift schauen, die von Jesus zuverlässiges Zeugnis ablegt. Schenke ich den antiken Texten Vertrauen? Halte ich das für glaubwürdig? Angesichts der Frage, die Johannes aus dem Gefängnis heraus an Jesus stellen ließ, könnte man meinen, Johannes wäre irgendwie wankelmütig. Aber dem setzt Jesus ein ganz anderes Bild entgegen. Wir lesen, wie Jesus seinen Freund und Wegbereiter einschätzt. Dazu stellt Jesus zunächst einige rhetorische Fragen. Warum seid ihr hinausgegangen in die Wüste? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Mit anderen Worten, Johannes war kein Diplomat, der seine Botschaft seinen Hörern anpasste. Auch sein Outfit stand im Zeichen seiner Sendung. Sein Kamelhaarmantel machte deutlich, dass Markenkleidung und Statussymbole für ihn bedeutungslos waren. Er hatte es nicht nötig, sich bei den Menschen beliebt zu machen oder sie mit nebensächlichen Dingen zu beeindrucken. So einen Boten Gottes sah man nicht alle Jahre. Insofern war sein Auftreten durchaus ein Ereignis, das sich die Leute nicht entgehen lassen wollten. Jesus fragt weiter: Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wieder ein alttestamentlicher Vers. Maleachi 3. Mit diesen Worten des Maleachi endet das Alte Testament. Mit dem prophetischen Wegbereiter Johannes beginnt die neutestamentliche Offenbarung. Johannes ist mehr als einer der aus dem Alten Testament bekannten Propheten. Er ist mehr als ein Prophet. Mit diesen Worten hat Jesus seinen Freund identifiziert und charakterisiert. Zugleich hat er den Johannes auch autorisiert und deutlich gemacht: In den wenigen Monaten seines Dienstes hat Johannes seine Mission erfüllt. Johannes kommt nicht wieder frei. Johannes der Täufer wird im Gefängnis enthauptet. Er war nur ein halbes Jahr älter als Jesus. Menschlich gesehen eine tragische Gestalt. Wir sehen sowohl an Johannes als auch an Jesus, dass die Welt mit den Menschen, die Gott sendet, nicht zimperlich umgeht. Beide wurden mit etwas mehr als 30 Jahren gewaltsam zu Tode gebracht. Johannes der Täufer wurde einer der bedeutendsten Heiligen der orthodoxen und der katholischen Kirche. Er gilt als letzter und größter der Propheten, als adventlicher Wegbereiter Jesu und als Vorbild des Asketen. Wir alle kennen die Darstellungen des Johannes aus der Kunst. Seine Attribute sind das Fellgewand, ein Kreuzstab, häufig ein Lamm, sowie der Zeigegestus auf Jesus, oft verbunden mit dem Spruchband Ecce Agnus Dei, seht das Lamm Gottes. Meistens wird der Heilige mager und mit langen Haaren dargestellt, um seine asketische Lebensweise zu betonen. Mit dem berühmten Bild Johannes der Täufer von Leonardo da Vinci will ich schließen, hängt im Louvre, ist eines der teuersten Gemälde der ganzen Welt. Ich bin ganz sicher. Machst du hier vorne mal Licht noch aus? Das ist ja typisch für dieses Bild. Ja, Johannes, das ist auch Mona Lisa, die ist ja auch immer so im Dunkeln. Jedenfalls, das Gemälde ist 1515 entstanden und durch seine vereinfachende Rückführung auf das Wesentliche, das scheint es zunächst mal völlig klar zu sein. Netter Norditaliener, lächelt ganz freundlich. Je mehr man sich mit diesem Bild beschäftigt, desto komplexer wird es dann mit der Zeit. Ganz grundsätzlich hat Leonardo das gemalt, damit der Gläubige in stiller Andacht sich da rein versenkt. Also es hat eigentlich kontemplativen Charakter. Betrachtende sollen an das Bibelwort, den christlichen Glauben und die Opferbereitschaft von Johannes erinnert werden. Für ein religiöses Andachtsbild ist es erstaunlich, dass das charakteristische Kreuz des Christentums vor dem Dunkel des Hintergrundes kaum zu erkennen ist. Hoppla. Guck mal, noch ein bisschen näher. Also, seht ihr das? Oberhalb des Fingers, da ist das christliche Kreuz. Man kann es kaum sehen, aber es ist da. Ja? Und kannst auch wieder rausgehen auf die Totale. Danke. Johannes schielt. Das linke Auge schaut den Betrachter direkt an, wohingegen das rechte genau zum Mittelpunkt des Kreuzes blickt. Johannes lächelt zum Betrachter, weil er voller Zuversicht auf das Symbol des christlichen Glaubens blickt, das Kreuz. Das soll jetzt nicht dazu führen, dass wir alle anfangen zu schielen. Ja, wir sollen das Kreuz, ja, in den Fokus nehmen. Für das Bild hat Leonardo eine weibliche und eine männliche Gesichtshälfte zu einer einzigen zusammengeführt. Die linke Gesichtshälfte ist eine Frau, die rechte ist ein Mann, das ist verrückt. Durch die Verschmelzung von zwei Gesichtern zu einem einzigen entsteht beim Betrachter der Eindruck einer androgynen Person. Ja, Johannes der Täufer trägt hier in diesem Bild männliche wie auch weibliche Züge. Der nach oben gerichtete Zeigefinger zeigt nicht direkt auf das Kreuz, sondern deutet nach oben. Vordergründig verweist Leonardo damit auf das Kommen des Messias, dem Licht der Welt, das gesandt vom göttlichen Himmel auf der irdischen Erde erscheinen wird. In der zweiten Ableitung muss sich diese Geste ebenso auf die Biografie von Johannes dem Täufer beziehen, denn Leonardo zeigt den Täufer, der im Dunkel des Kerkers des Herodes durch ein Kerkerfenster beleuchtet wird. Geh ruhig wieder in die Totale. Das ist Johannes im Dunkel des Gefängnisses. Seine in Kürze erfolgende Hinrichtung scheint er bereits zu ahnen, denn mit der einen Hand deutet er auf seine Brust, was in der Zeichensprache aller Kulturen stets Ich bedeutet. Dass der Täufer seinen Kopf auffällig zur Seite neigt und seinen Hals entblößt, zeigt, dass er bereits weiß, wie er sterben wird. Er wird in Kerkerhaft enthauptet. Der nach oben zeigende Finger deutet im christlichen Kontext auf das Himmelreich. Die Geste des Propheten bedeutet also, ich werde enthauptet werden und in den Himmel aufsteigen. Im Glauben an Jesus als Messias empfindet Johannes keine Angst mehr vor dem Tod, denn der Glaube an Christus verspricht auch ihm das ewige Leben. Deswegen kann Johannes lächeln angesichts der Gewissheit seines traurigen Schicksals und er ist nicht mehr zu Tode betrübt. Er zweifelt auch nicht mehr. Zentrales Motiv des Gemäldes ist jedoch das Licht. Leonardo lässt eine bedeutende Bibelstelle sinnfällig werden, und zwar Johannes 1. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Und was unter dem Licht zu verstehen ist, das wird an einer anderen Stelle im Johannesevangelium erklärt. Johannes 8, Vers 12. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Diese Frage des Johannes aus dem heutigen Bibeltext macht uns deutlich, die Zeit des Advents ist eine Zeit der Erwartung. Eine Zeit, in der wir uns mit der Frage auseinandersetzen sollen, worauf wir eigentlich warten und was wir erwarten, wenn wir auf Jesus warten. Leonardo zeigt hier Johannes den Täufer, der wissend um das Kommen des erhofften Messias auf den deutet, der nach ihm kommt. Der Täufer hat das Licht der Welt soeben gesehen, denn es erleuchtet sein Gesicht von schräg oben. Das Lächeln des Johannes ist glückselig, denn das Licht der Welt bietet ihm zuversichtliches Heil im Dunkel des Unglaubens, das ihn umgibt. Dieses Licht scheint auch für uns.